NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. April 1520. Der Todestag des italienischen Malers Raphael.
Platz für den großen Raphael.
Der schwere Thronsessel August III. Wird beiseite geschoben und zwei Diener stellen ein fast 3 Meter großes Ölbild dort ab, wo zuvor der Sessel stand.
Das ist sicherlich Legende, aber sie ist gut erfunden.
25.000 Scudi soll der sächsische Kurfürst für diesen Raphael bezahlt haben. Eine enorme Summe. 2 Jahre hatten die Kunstagenten des Hofes mit den Mönchen des Klosters San Sisto in Piacenza verhandelt. Dort hing das Altarbild seit 1512.
An der Stirnseite des Chores hängt das wunderschöne und niemals genug zu preisende Bild von der Hand des überaus berühmten Raphael.
Schwärmt der Benediktinermönch Felice Passero 1593.
Darauf sind eine Madonna mit dem Kinde auf dem Arm und ihr zu Füßen der heilige Sixtus und die heilige Barbara gemalt, sowie 2 Engelchen, welche Herz und Augen in süßes Entzücken versetzen, wann immer man sie erblickt.
Für Dresden war es im Grunde ein Glücksfall, dass die Sixtinische Madonna bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, also bis zum Ankauf durch Dresden, ein weitgehend unbekanntes Bild war.
Nur deswegen hing das Altarbild noch am Originalplatz in einem oberitalienischen Kloster.
Und nur deswegen ist es August III., dem Kurfürst von Sachsen und König von Polen, gelungen, 1754 dieses Gemälde zu erwerben.
Der Kunsthistoriker Andreas Henning arbeitet in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dort ist das Werk ein Paradestück der Sammlung Alter Meister.
Und es ist für mich als Kurator immer wieder berührend zu sehen, wie die Besucher darauf reagieren. Da herrscht oft eine gewisse Andacht vor dem Bild. Zunächst erstaunte Ausrufe über die beiden Engelchen am unteren Bildrand, die ja jeder irgendwo gesehen hat in Kitsch und Kunst.
Die Engel am unteren Rand haben Medienkarriere gemacht. Wann immer Werbung und Popkultur himmlische Boten brauchen, müssen Raphaels Käst reinschauende Engel herhalten. Der rechte hat den Kopf auf die verschränkten Arme gelegt, der linke stützt ihn mit der Hand. Sehr lässig. Dabei hatte der Meister sie ursprünglich gar nicht eingeplant. Erst als das Bild fertig war, hat Raphael die 2 Gesellen auf die Wolken gesetzt.
Sie sind wichtig. Wenn man vor dem Bild steht und sie mal abdeckt mit der Hand, dann merkt man, dass man gar nicht genau weiß, wo die Madonna eigentlich steht. Und durch die beiden Engelchen vorne kriegt das Bild eine ganz klare Tiefenräumlichkeit. Also Raphael hat ja sehr präzise beobachtet, dass ihm da etwas fehlt und hat diese beiden wunderbar lümmelnden, ja fast ironisch erscheinenden Engel dorthin gebinselt.
Wer war dieser Raphael? Der jüngste im Trio der italienischen Renaissance-Stars, neben Leonardo und Michelangelo. Warum brachen empfindsame Künstler im 18. und 19. Jahrhundert vor seiner Madonna in Dresden in Tränen aus?
Und wenn man auch die ganze Welt gesehen hätte und hätte diese herrliche Erscheinung nicht gesehen, so litte man Schaden an seiner Seele,
schreibt der Schriftsteller Christoph Martin Wieland an seine Tochter. Er war vor der Sixtinischen Madonna so ergriffen, dass ihm die Luft wegblieb.
Das Interessante ist, dass dieser Künstler eigentlich nicht als fertiges Genie auf die Erde gekommen ist. Anders als beispielsweise Michelangelo, der schon mit jungen Jahren mit Meisterwerken aufgetreten ist, Raphael muss sich sein Können erarbeiten.
Raphael Santi wächst in einer Werkstatt voller Farben und Bilder auf, im oberitalienischen Städtchen Urbino. Sein Vater Giovanni Santi arbeitet dort für den Fürstenhof. In den ersten 10 Jahren schafft er die Basis für Raphaels spätere Karriere. Giovanni Santi wird zwar nicht annähernd so berühmt wie sein Sohn, aber er ist auf der Höhe der Zeit, tauscht sich mit Malern wie Piero della Francesca aus und beteiligt sich am damaligen Diskurs über Kunst.
Wir wissen zu wenig über die ganz, ganz frühen Jahre Raphaels im Atelier von seinem Vater. Prägend war die Entwicklung im Atelier von Perugino, so viel ist sicher.
Pietro Perugino ist ein anerkannter Künstler mit guter Auftragslage. Nach dem Tod des Vaters tritt Raphael in seine Werkstatt in Perugia ein. Dort entwickelt er sich schnell weiter und übertrifft schon bald seinen Meister. Weiter geht es mit einem Empfehlungsschreiben nach Florenz. Die Stadt ist im frühen 16. Jahrhundert das wohl fortschrittlichste Kunstzentrum Italiens. 1504 wird hier Michelangelos David aufgestellt. Die Skulptur macht Eindruck auf Raphael.
Raphael schaut, was machen die anderen Künstler, was kann er von ihnen lernen, welche besonderen Fähigkeiten haben sie, wie setzen sie ihre Bilder um. Und das eignet sich Raphael in einer enorm schnellen Geschwindigkeit an und kann es dann souverän zu einem neuen Stil weiterentwickeln.
Der Shootingstar aus Perugino's Werkstatt erhält Aufträge aus ganz Oberitalien für Madonnen, Heilige und Porträts.
Raphael hat fürs Auge gemalt. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick natürlich banal. Seine Figuren haben eine hohe Lebenswirklichkeit und zugleich eine hohe Emotionalität. Das heißt, man kann es miterleben. Und ich bin als Betrachter Teil des Kunstwerkes. Ich muss sehen. Und Raphael lädt mich zu diesem Sehen ein.
Raphael, Michelangelo und Leonardo da Vinci sind die Großen der Renaissance-Kunst in Italien. Im 15. Jahrhundert bricht eine neue Zeit an. Über Jahrhunderte hinweg wurden in der Malerei die immer gleichen Themen mit den immer gleichen Techniken dargestellt. Dann ändern sich die Ideale. Jetzt steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Künstler entdecken das Individuelle, das Ich. Ihre Werke werden realistischer, plastischer und räumlicher. Raphaels Talent spricht sich bis Rom herum. So kommt es, dass Papst Julius II. Den 25-jährigen Raphael an seinen Hof holt. Rom 1508, das bedeutet Wettstreit unter den Künstlern.
Michelangelo war gerade berufen worden, Raphaels Lehrer Perugino arbeitete in Rom, am Vatikan. Viele, viele Künstler der Zeit waren mit der Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle und der Privatgemächer von Papst Julius II. Beschäftigt.
In dieses Klima kommt der junge Maler aus Urbino. Er soll ein Fresko malen, die Disputa. Das große Wandbild ist heute Teil der Vatikanischen Museen. Diskutiert wird über ein abstraktes Thema, das Sakrament der Eucharistie. Die Hostie steht im Mittelpunkt der Darstellung. Raphaels Figuren wirken dynamisch und lebendig. Durch seine ausgeklügelte Lichtregie macht er aus dem abstrakten Thema ein nahezu filmisches Erlebnis.
Wir befinden uns in den Privaträumen des Papstes, also den sogenannten Repräsentationsräumen des Papstes, in denen der Papst offizielle Gäste empfängt, Audienzen abhält, Essen gibt.
Arnold Nesselrath ist einer der Direktoren in den Vatikanischen Museen.
Dort werden die Wände dekoriert mit Themen, die das Pontifikat prägen, mit Bildern zu Aussagen, die der Papst machen möchte und die dann wahrgenommen werden sollen.
Als das Bild fertig ist, entscheidet der Papst, dass Raphael sämtliche Zimmer alleine ausmalen soll. Alle anderen Künstler werden aus ihren Kontrakten entlassen. Was schon gemalt wurde, wurde abgeschlagen. Der junge Raphael muss eine so grandiose Leistung ihm vorgelegt haben, dass ihm dann die gesamte Raumfolge übergeben wurde.
Was für ein Affront gegen die Etablierten. Da kommt so ein Jungsbund und fegt alles weg, was bislang gültig war. Zorn? Neid? Raphael ist diplomatisch und ausgleichend. Der schöne junge Mann schafft es, die Gemüter zu beruhigen.
Fest steht, dass Raphael in dieser Zeit zu einem Malerfürsten wird, am Hofe des Papstes ein- und ausgeht und ganz viel von Michelangelo lernt. Und zugleich ist Raphael ein Künstler mit einer ganz hohen Sozialkompetenz. Und die zeitgenössischen Quellen sprechen mehrfach darüber, dass Raphael eigentlich der einzige Künstler war der damaligen Zeit, der eine unglaubliche Harmonie gestiftet hat.
Die zeitgenössischen Quellen, allen voran der Künstlerbiograf Giorgio Vasari, sprechen auch davon, dass Raphael ein Freund der Frauen gewesen sein soll.
Raphael war eine sehr liebevolle Person, den Frauen sehr zugetan und ihnen ständig zu Diensten. Dafür wurde er, während er sich weiterhin der fleischlichen Lust erfreute, von seinen Freunden mehr als es sich geschickt hätte, respektiert und darin ermuntert.
Klatsch der Kunstgeschichte. Was wirklich dran ist an den amorösen Abenteuern, bleibt offen. Denn Vasaris Beschreibungen sind eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Eins der wenigen Dokumente von Raphael selbst ist ein Brief an seinen Freund, den Grafen Baldessare Castiglione aus dem Jahr 1516.
Um eine schöne Frau zu malen, müsste ich mehr schöne Frauen sehen, und zwar unter der Bedingung, dass ihr mir bei der Auswahl behilflich wäret. Aber da es so wenig schöne Frauen und gültige Richter gibt, so bediene ich mich einer gewissen Idee. Ob die von künstlerischem Werte ist, vermag ich nicht zu sagen.
Raphael war ein Ausnahmekünstler. Er war ein Malerstar, ein großartiger Architekt. Er war ein Archäologe, der das antike Rom ausgegraben hat. Also er war ein Universalgenie und hat mit seinen Kunstwerken seine Zeitgenossen und auch den Betrachter in der Gegenwart heutzutage stark und nachhaltig beeindruckt.
Der Chronist Giorgio Vasari formuliert seine Wertschätzung Raphaels im 16. Jahrhundert so:
Wie großzügig und wohlwollend sich bisweilen der Himmel zeigt, wenn er in einer einzigen Person alle Anmut und kostbarste Gaben vereint, die er sonst unter vielen Einzelnen aufzuteilen pflegt, das ließ sich deutlich an dem ebenso vortrefflichen wie anmutigen Raphael Sanzio aus Urbino sehen.
Und weiter heißt es bei Vasari:
Deshalb darf man wohl sagen, dass diejenigen, die so außergewöhnliche Gaben ihr eigen nennen, wie man sie bei Raphael von Urbino sah, nicht einfach nur Menschen sind, sondern sterbliche Götter.
Als Raphael mit nur 37 Jahren stirbt, ist die Bestürzung groß. Er sei an den Folgen seines ausschweifenden Lebens gestorben, vermutet Vasari.
Er stirbt Karfreitag am 6. April 1520. Man geht davon aus, dass er sich wahrscheinlich bei den Ausgrabungen des antiken Rom das Sumpffieber geholt hat. Wenn man sich die Briefe und Tagebucheinträge der damaligen Zeit anschaut, dann steht man auf einer sicheren Grundlage, um sagen zu können, dass es ein Schock war, dass dieser Tod beweint wurde. Und zugleich sieht man, dass Raphaels Wunsch, im Pantheon begraben zu werden, dass ihm das genehmigt wurde, zeigt, welche enorme Wertschätzung Raphael entgegengebracht wurde.
In Dresden ist die Sixtinische Madonna, für die Kurfürst August III. Im 18. Jahrhundert so viel Geld ausgegeben hat, heute mehr denn je ein Publikumsmagnet.
Raphael ist ein Renaissance-Mensch par excellence, der uns, glaube ich, auch in der Gegenwart noch sehr viel zu sagen hat, sowohl von seiner Biografie her als auch von den Kunstwerken, die er geschaffen hat.
Das über 500 Jahre alte Bild hat noch immer eine faszinierend lebendige Ausstrahlung. Auch für den Raphael-Kenner Andreas Henning, der das Werk so gut wie jeden Tag vor Augen hat.
Ich gehe immer wieder gerne vor das Bild, weil es eine extreme Wirkungsmacht hat. Raphael hat hier im Grunde gezeigt, was Malerei sein kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an den italienischen Maler Raphael, der am 6. April 1520 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.